Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Blick zurück in der Geschichte ist ja immer auch mit der Frage verbunden, ob es eigentlich so passieren musste, wie es passiert ist. Das mag im Privaten eine interessante Frage sein. In weltgeschichtlichen Dimensionen aber bedeutet ein leicht anderer Verlauf der Geschichte vielleicht Millionen Tote oder Millionen Überlebende. Hätte es die Machtergreifung am 30. Januar 1933 durch die Nationalsozialisten nicht gegeben, zum Beispiel? Hätte es sie nicht geben können? Dazu hören wir gleich den Historiker Dan Diener. Das Jüdische Museum in Berlin zeigt die Beteiligung jüdischer Künstlerinnen und Künstler an der europäischen Avantgarde. Den Blick darauf hätte uns ein anderer Geschichtsverlauf wohl früher eröffnet und vielleicht auch den auf die moderne Architektur in Israel, die zeigt das Leopold-Hösch-Museum in Düren in Fotografien. Der 30. Januar 1933 ist der Tag der Machtergreifung. Die Nazis nannten das im Nachhinein gern ziviler Machtübernahme. In der Geschichtswissenschaft ist auch Machtübergabe gebräuchlich. Mit den unterschiedlichen Begriffen gehen natürlich unterschiedliche Wertungen einher. Framing würde man das heute nennen. Tatsache ist, dass die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler, der am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, nach und nach die Kontrolle erlangten, weil ihnen die Macht zunächst übergeben wurde vom Reichspräsidenten, könnte man sagen, und sie mehr und mehr davon ergriffen haben. Der Historiker Dan Diener geht in einer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin der Frage nach, welche Alternativen es gab in der Geschichte der deutschen Demokratie. Ich habe ihn gefragt, ob es eine zur Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 gegeben hätte.
Naja, jedenfalls die Zeitgenossen haben die Machtübertragung auf Hitler als eine ganz große Überraschung erlebt. Wenn man sich, sagen wir, die Zeitungen Revue passieren lässt, also zum Beispiel Sozialdemokratische Vorwärts hat noch am 28.01. Hitler persifliert, indem es ihn als Faschingskanzler bezeichnet hat. Aber auch nach der Machtübertragung selbst um die Mittagszeit des 30. Januar haben die Nazis dies als Wunder bezeichnet. Wunder jetzt nicht im überhöhten Sinne, sondern auch angesichts der Situation, sagen wir, im Dezember, Januar, wie sie vorherrschte. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei den letzten Reichstagswahlen am 6. November 1932 die Nazis gut 2 Millionen Stimmen verloren haben. Die Partei stand vor dem finanziellen Ruin. Es haben sich Spaltungen angekündigt, um einen Namen zu nennen, Gregor Strasser, der eher bereit war, mit einem Teil der Nationalsozialisten in ein Kabinett einzutreten, das eben nicht von Hitler geführt wurde. Und Hitler drohte seiner Partei, das war jedenfalls seine Politik, alles oder nichts. Er möchte Kanzler sein oder es gibt überhaupt keinen Kompromiss und keinen Eintritt in irgendeine Regierung. Und das war das Spannungsverhältnis im Dezember, Januar. Und außerdem, vielleicht noch um was hinzuzufügen, die Wirtschaftskrise begann langsam abzuflauen. Und schon im Herbst 1932 hat man den Eindruck gehabt, dass man die Talsohle bereits erreicht habe und dass es jetzt nur noch weiter gehen wird im positiven Sinne. Also alles wies darauf hin, am 30. Januar, am 28. Januar, 2 Tage davor, als eben der Reichspräsident Hindenburg Schleicher die Order verweigert hatte, den Reichstag aufzulösen, was ein Begehren gewesen ist, alles wies darauf hin, dass Hitler eben nicht zum Reichskanzler berufen wird, wie es sein Begehren war. Und dass die Nationalsozialisten unter Umständen als kohärente Partei auseinanderfallen werden.
Trotzdem ist es so gekommen. Man muss jetzt sagen, auch nachdem man Ihnen nochmal zugehört hat, trotz aller historischen Unwahrscheinlichkeit. Also die Geschichte ist schwer auszurechnen. Was dann passiert, hat immer Alternativen. Das ist ja auch das Thema Ihrer Ausstellung. Aber welche Alternative hätte es tatsächlich gegeben? Eine Alternative mit Kurt von Schleicher, dem ja damals amtierenden Kanzler, oder mit seinem direkten Vorgänger Franz von Papen, der ja zurück an die Macht wollte, oder mit einer Figur wie Heinrich Brüning, den Hindenburg ja schon fast ein Jahr zuvor hatte fallen gelassen?
Nein, Brüning ist ja schon sozusagen im Mai 1932 gescheitert. Natürlich muss man auch sagen, wie die Vorgeschichte noch hinzunehmen. Brüning erbat vom Reichspräsidenten eine fünfte Notverordnung, um sein Wirtschafts- und außenpolitisches Programm weiter zu betätigen, in der Hoffnung, es zu schaffen, zu den ganz normalen Reichstagswahlen, der Termin im Jahre 1934 zu kommen, also diese Kuhle, diese Lagune zu überwinden der Krise. Das ist sozusagen verweigert worden. Das ist ein Schritt schon gewesen in Richtung der sich ankündigenden politischen Katastrophe. Aber im Januar, wenn wir die Zeit, die Tage unmittelbar fokussieren, bevor Hitler zum Reichskanzler berufen und die Einschwörung dann um die Mittagszeit erfolgte, des 30. Januar, wir dürfen nicht vergessen, Reichspräsident Hindenburg hat sich schon längst und immer wieder festgelegt, dass er Hitler niemals zum Kanzler berufen wird. Er hielt ihn als Hasardeur, als Abenteurer, hat sich abfällig über ihn geäußert, der böhmische Gefreite, er wird es niemals tun. Und dennoch ist das dann eingetreten. Und das ist eigentlich, wenn man so will, das Enigma der Tage davor, die dann in den 30. Januar einmünden, nämlich die Kabale, die Intrige, die vor allem Papen geleistet hat, um Schleicher, den bislang im Amt sich noch befindlichen Kanzler, zu Schaden und zu Fall zu bringen, und bereit war, eben Hitler in das Amt durch die Intrige auch über den Sohn des Präsidenten Oskar von Hindenburg, der letztendlich mit an der Kabale mitgewirkt hat, Hitler zum Reichspräsidenten zu küren. Aber der unmittelbare Anlass, und das ist das auch, was in der Ausstellung zur Geltung kommt, als eine Möglichkeit, eine ferne, aber doch wirksame Möglichkeit, dass am Tag davor, am 29. und in der Nacht zum 30. ein wildes Gerücht in Berlin von Mund zu Mund gegangen ist, dass nämlich Schleicher Potsdamer Garnison in Bewegung setzen werden, um eben die Kamarilla um Hindenburg, unter Umständen sogar Hindenburg selbst, aus dem Amt zu entfernen. Und das war der Augenblick, in dem die Panik ausbrach und die Berufung Hitlers sozusagen Hals über Kopf angeordnet wurde seitens Hindenburg, um stabile Verhältnisse zu schaffen und eine mögliche Machtübernahme oder einen Militärputsch zu verhindern. Und das ist eigentlich der Moment, von dem man ausgehen könnte, um zu sagen, wenn man sich über die Brüstung der Wirklichkeit lehnt, dann sieht man die Keime einer derartigen Möglichkeit aufscheinen. Keine Möglichkeit zwischen Diktatur und Demokratie, aber eine zwischen Diktatur und Diktatur.
Ja, und Sie haben schön geschildert, wie sehr das alles am seidenen Faden hängt, oder man müsste eigentlich sagen, an mehreren seidenen Fäden, und wie unterschiedlich die Geschichte hätte verlaufen können, wenn ganz wenige Entscheidungen anders gefallen wären oder auch man Hitler eher eingeschätzt hätte als das, was er war oder später vielleicht auch erst geworden ist, jedenfalls nicht andere Interessen darüber gestellt hätte und nicht versucht hätte, Hitler quasi als eine Art von Instrument zu benutzen, um eigene Interessen durchzusetzen. Ist das, wenn man von heute drauf schaut, vielleicht ein Plädoyer fürs Zögern bei geschichtlichen Momenten, Entscheidungen, die man fällen muss, schwierigen politischen Entscheidungen?
Schwierig. Jetzt muss man geschichtsphilosophisch, glaube ich, argumentieren. Ich würde sagen, wir haben gar keine andere Möglichkeit, auf den 30. Januar aus der Perspektive der nachfolgenden Monate und Jahre zu schauen. Das heißt, die Katastrophe, von der wir wissen, dass sie dann sozusagen eingetreten durch Hitler eingeführt und ausgelöst worden ist, wir haben gar keine andere Möglichkeit, die Zeit davor, also bis zum 30. Januar und mit dem 30. Januar, wir können diese Zeit nicht anders betrachten, außer aus der Perspektive der Katastrophe. Das ist uns fast unmöglich. Die Zeitgenossen haben damals das natürlich nicht voraussehen können, was dann unmittelbar darauf eingetreten ist. Beginnend mit den Märzwahlen, vorher natürlich der Reichstagsbrand, von dem man bis heute nicht weiß, wer ihn sozusagen veranlasst hat. die Märzwahlen, auch bei den Märzwahlen hatten die Nazis keine Mehrheit errungen, gar nicht. Das trat erst ein mittels des Ermächtigungsgesetzes, dass sie sukzessive, Schritt für Schritt die Macht in der Tat jetzt übernommen und erobert hatten. Vorher war es eine Machtübertragung auf Hitler und dann übernehmen die Nazis eben die Macht im Gemeinwesen schlechthin, durchdringen das Gemeinwesen und den Staat und dann entsteht das, was der Historiker Norbert Frey als den Führerstaat bezeichnet hat. Eine einzige Person, die über alles verfügt. Das konnte man auch am 30. Januar noch nicht sehen, obwohl viele Stimmen und auch der Reichspräsident darauf hinwies, dass Hitler ein Hasardeur, ein Abenteuer und eine ganz, ganz gefährliche Figur ist. Aber das, was dann hinterher geschehen ist, das war nicht vorhersehbar. Aber die Beurteilung des 30. Januar kann sich von dem, was später eingetreten ist, nicht lösen.
Der Historiker Dan Diener über den Tag der Machtübergabe, den 30. Januar 1933 und die Unwahrscheinlichkeit in der Geschichte. Seine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin heißt Roads Not Taken oder Es hätte auch anders kommen können. Deutsche Zäsuren 1989-1848.